Wir haben ungefähr 15 Minuten Zeit für Diskussion, Fragen, Kommentare. Ja, bitte.
Okay, so eine ganze Reihe eigentlich. Ich fange einfach mal mit zwei an, vielleicht gibt es ja auch noch Zeit. Zunächst mal hätte ich grundsätzlich einfach Interesse würde gerne wissen, was sozusagen Anthropologie heißt. Also Sie haben mit Blick auf Taylor öfter mal von Anthropologie des Selbst oder auch Sozialanthropologie des Selbst gesprochen. Würde mich also interessieren einerseits, was vielleicht Sie darunter verstehen unter Anthropologie und zweitens, was Taylor darunter versteht oder ob er den Begriff überhaupt verwendet. Also das ist einfach jetzt eine neugierige Frage.
Ja, er verwendet den Begriff und für ihn ist eben, er verwendet ihn so, dass er sagt, der Mensch ist anthropologisch bestimmbar als das Wesen oder als das Tier, das sich selbst interpretiert. Das ist für ihn die quasi anthropologische Grundbestimmung des Menschen.
Also in dem Sinne, was den Menschen zu Menschen macht und ihn unterscheidet von anderen Lebewesen
sozusagen. Ja.
Und so würden Sie den Begriff auch, also so haben Sie ihn auch verwendet.
So würde ich es jetzt auch erstmal
machen. Ja, dann in gewisser Weise schließt sich dann mein zweiter Punkt auch ein bisschen an diesen Anthropologie-Begriff an, oder würde man vielleicht sagen, bei meinem Gefühl nach, es ist vielleicht ja auch ein Stück weit abhängig von den eigenen Theorieentscheidungen, aber für mich ist zunächst einmal das Setzen sozusagen auf einen Intersubjektivitätsansatz auf der einen Seite und andererseits der Bezug auf Mentalisierung. Und jetzt könnte ich vielleicht auch ein Stück weit sagen, der Bezug auch an Anthropologie in dem Sinne, widersprüchlich. Weil ich weiß nicht, vielleicht auch gerne korrigiert, aber im Normalfall würde man ja sagen, mit der Ausbreitung, der neuzeitlichen Ausbreitung der Physik, sagen wir mal, entsteht sozusagen die Unmöglichkeit, diesen ganzen psychischen Bereich sozusagen mitzuverhandeln, dann wird das sozusagen in so eine Innerlichkeitssphäre explodiert, dann spricht man sozusagen vom Individualismus, der sozusagen entsteht, etc. Und mit dem hängt ja auch zusammen methodisch, dass man die Intersubjektivität ausklammert. Ja, und jetzt in dem Moment, wo man von Mentalisierung spricht, tut man etwas, was für mich etwa irgendwie kontraintuitiv ist, wenn man sozusagen auf Intersubjektivität setzen möchte. Das ist einfach, das wundert mich. Ähnlich ist es vielleicht mit Anthropologie. Wenn es ein sozialanthropologischer Ansatz wäre, à la Todorov, bräuchte man dann noch sozusagen diese Abgrenzungsfigur sozusagen als die anthropologische, der Mensch und nicht das Tier etc. Also wenn man das sagt, im Grunde, der Mensch ist ein soziales Wesen, bestimmt sich eben aus seiner Sozialität, warum haben wir dann irgendwelche solche substanzialistischen Momente, ne? Also den Unterschied vom Tier zum Beispiel und so weiter. Das verstehe ich.
Also das Mentalisierungsmodell, das beschreibt ja die Entwicklung quasi der menschlichen Seele in Abhängigkeit von dem, was zwischen dem Kind oder dem Säugling und den wichtigen Bezugspersonen geschieht. Und die Art und Weise, wie sich die Seele ausbildet, hängt ganz wesentlich davon ab, von der Qualität dieser Beziehungserfahrung. Das ist so der intersubjektive Ansatz in dem Mentalisierungsmodell.
Ja, das habe ich schon verstanden.
Ja.
Aber ich meine, gut, für Sie ist es eben sozusagen kein. Je nachdem, wahrscheinlich, wie man sozialisiert ist, für mich passt es erstmal gar nicht zusammen.
Warum?
Also das Seelische sozusagen mit mentalen Zuständen identifizieren und dann macht man sozusagen schon einen Schritt in die Richtung, wo man sich quasi von so einem Intersubjektivitätsmodell eher verabschiedet, methodisch. Und dann holt man es sozusagen wieder rein. Warum dann nicht gleich anders ansetzen? So, das wäre halt so.
Ja, aber irgendwo sind wir ja verschiedene Personen. Und das, was uns in unserer Personalität auch unterscheidbar macht, das würde ich jetzt nicht so intersubjektiv, oder ich würde den Intersubjektivitätsbegriff nicht so weit oder nicht so stark nehmen, dass quasi die menschliche Eigenständigkeit oder Personalität dahinter verschwindet. Ich denke schon, dass wir alle ganz unterschiedliche Menschen sind, aber die Gewichtung, die jetzt durch dieses Intersubjektivitätsparadigma jetzt zum Beispiel in der Psychologie oder der Psychoanalyse vorgenommen wird, ist doch so, dass das, was in der Beziehung passiert, sehr viel wichtiger ist für das, was dann als Selbst in dem Menschen entsteht, als vorher gedacht. Vorher war so die Annahme da, kommt ein Wesen mit bestimmten Trieben und Motiven auf die Welt und die Art der Charakterbildung ist wesentlich davon abhängig, was da intrapsychisch passiert. Schon auch im Austausch mit den wichtigen Bezugspersonen, aber es war sehr viel mehr so auf, war sehr viel autonomer gesehen als jetzt in den neuen Modellen. Aber ich würde nicht so weit gehen zu sagen, also dass sich quasi die eigene Personalität in der, oder hinter der Beziehung auflöst.
Ja.
Wenn ich es richtig verstanden habe, ich weiß nicht, ob ich...
Ja. Haben wir noch genug Zeit? Also, ja.
Es ist jetzt auch so, erstmal so eine kleine Verständnisfrage. Diese Verzahnung sollte auch zu einer Art Erklärungseffekt haben, in dem Sinne, dass ich so die starken Wertungen suchen kann, besser zu erklären, im Rückgriff auf das Mentalisierungsmodell. Oder habe ich das jetzt einfach nicht hineingehört? Da war ich am Ende nicht mehr sicher.
Sorry, ich hatte die Frage nicht ganz
verstanden. Soll sich das Mentalisierungsmodell in dieser Verzahnung von Taylor und Vonnegut auch die Leistung übernehmen, sagen, uns besser zu erklären, wie sagen, die Genese dieser starken Wertung funktioniert?
Ja, ja. Das kommt in, also wie gesagt, Moralität oder Normativität spielt da bislang keine Rolle. Und ich denke, in der psychotherapeutischen Praxis spielt es aber eine Rolle, nur wird es nicht in dem Sinn artikuliert. Deswegen wäre es für mich wichtig, eine Verbindung zu finden zu einem Modell, das die Bedeutung von Normativität auch in der psychotherapeutischen oder psychiatrischen Praxis erklärbar macht.
Also jetzt nur mal intuitiv würde das für mich sowas heißen, wie das bedeutet, dass man sagen, bestimmte moralische Termini in einem anderen normativen Vokabular beschreibt, beziehungsweise müsste man dann sagen, dass es ein anderes normatives Vokabular, nämlich das von Beziehungsqualität. Oder sehe ich das? Also das, und das verwirrt mich dann ein wenig, weil dann müsste man nicht. Also ich habe mal von solchen negativen Beziehungserfahrungen gesprochen. Und dann war mir jetzt nicht ganz klar, wie weit so diese negativen Beziehungserfahrungen, wie weit das negativ jetzt in eine andere normative Kategorie fällt, als die moralischen Termini. Und selbst wenn es das täte, was es mir dann eigentlich erklärt, oder wie ich dieses Negativ dann auffassen wollen würde, wenn mir so ein Rückgriff auf die normativen Termini der Moral nicht mehr zur Verfügung steht, würde ich die ja gerade erklären will.
Also was auffällt, ist, dass in beiden Modellen quasi die gleiche, oder ja doch, die gleichen moralischen Gefühle benannt werden, wie Empathie, Anerkennung, Würde, Scham, Stolz, nur dass die völlig unterschiedlich erklärt werden. Und mein Versuch ist, quasi die Gefühle in dem einen Kontext durch Bezug auf den anderen Kontext etwas verständlicher oder begreifbarer zu machen. Negative Beziehungserfahrungen, das ist im Mentalisierungsmodell primär auch erstmal wertneutral gemeint. Das sind vernachlässigende oder traumatisierende Beziehungserfahrungen, die den Menschen, der davon betroffen ist, in seiner Persönlichkeitsentwicklung massiv beeinträchtigen können, die natürlich Auswirkungen haben auf dessen moralisches Erleben und Verhalten, was aber so in dem Modell nicht benannt wird. Also trifft das Ihre Frage?
Ja, also es trifft schon. Ich versuche mir gerade vorzustellen, woran ich diese Selbstentwicklung dann nur messe eigentlich. Also wenn ich sage, okay, da geht irgendwas schief, dann habe ich irgendeinen Maßstab und ich frage mich gerade, wo der dann eigentlich herkommt. Wenn das Moralische abschneide oder sage, das versuche ich eigentlich gerade so zu erklären.
Es geht nicht um eine Moralbegründung oder so etwas. Darum geht es nicht.
Ja.
Gibt es weitere Fragen? Also, bitte.
Was ich interessant fand am Schluss, wenn ich das richtig verstanden habe, bin mir nicht ganz sicher. Da haben Sie gesagt, die Psychiater, Sie haben vor allem auch Psychiater abgezählt.
Ich bin einer, genau deswegen.
Ja. Okay, also Ihre Kollegen, die haben ein gewisses wissenschaftliches Verständnis, was Sie jetzt ein bisschen konterkarieren mit normativ-ethischem Handeln.
Das habe ich hier richtig verstanden.
Also sozusagen so ein bisschen im Sinne des Übertragungsmodells zum Beispiel. Also könnte man sich jetzt vorstellen, dass man sagt, der Analytiker, also jetzt in dem Fall besser als Psychoanalytiker, der lässt sich ein auf seinen Patienten, weil er sozusagen sich seiner Übertragungsfunktion gewahr ist. Haben Sie das so gemeint? Oder?
Nee.
Wo ist auch das Defizit sozusagen dieses wissenschaftlichen Ansatzes?
Das Defizit ist aus meiner Sicht darin, dass normative Fragen in der Psychotherapieforschung kaum eine Rolle spielen. Und also dieses Projekt nimmt sozusagen seinen Ausgang auf der Station, auf der es hieß, wenn Patienten mit bestimmten Schwierigkeiten, Problemen, Fragen kommen, erstmal nicht bewerten. Und wenn es darum geht, etwas nicht zu bewerten, ist natürlich die Frage, vor dem Hintergrund, warum nicht bewerten oder aufgrund welches anderen Wertmaßstabs nicht bewerten. Also wenn es darum geht, einen Patienten, der aufgrund einer bestimmten psychischen Erkrankung jetzt zum Beispiel mit 30 Jahren berentet werden möchte, dann entwickeln sie dazu automatisch, ob sie wollen oder nicht, eine eigene Haltung. Und wenn so das Postulat ist, dass die Haltung des Patienten oder die Wünsche des Patienten ihrerseits nicht moralisch oder ja nicht zu bewerten, auch nicht moralisch zu bewerten, dann ist das ja eigentlich etwas, was im Dienst eines bestimmten anderen, dem von unausgesprochenen Wertvorstellungen geschieht, nämlich ihn zum Beispiel in seiner Autonomie ernst zu nehmen und zu berücksichtigen. Also dieses Nicht-Bewerten, das funktioniert irgendwo nicht. Und ich denke auch so im psychotherapeutischen Alltag sind permanent Wertvorstellungen, Wertimpulse latent vorhanden. Und mein Versuch ist, irgendwie ein Modell zu finden, was diese permanent wirksamen Wertvorstellungen irgendwie etwas transparenter macht.
Aber hat das nicht seinen guten Sinn, dass man sagt, man lässt sozusagen diese Werte, diese Bewertung erstmal raus, weil man will ja keine Beziehung eingehen mit seinem Patienten jetzt in erster Linie, sondern man ist ja sozusagen beziehungstechnisch betrachtet erstmal sozusagen jemand, der fremd ist und der sozusagen, ich meine, es bleibt ja auch und soll ja auch ein Stück weit erhalten bleiben. Ja. Wenn das nicht erhalten bleibt, dann liefert sich der Patient ja auf eine Weise aus, wie er es gar nicht möchte.
Die Frage ist, kann man es rauslassen? Meiner Ansicht nach kann man es nicht rauslassen, sondern wenn man sagt, nicht bewerten, dann geht es darum, wahrscheinlich, würde ich jetzt einfach mal sagen, den Patienten nicht mit eigenen Vorstellungen zu bedrängen, um ihm seine Entscheidung zu lassen. Aber das heißt ja, man zieht so die eigene Werthaltung, zumindest in ihrer Äußerung, zurück, um dem anderen seine Autonomie, das ist ja auch ein Wert, um die zu schützen sozusagen, um ihn nicht zu beeinflussen.
Ich habe eben Ihren Ansatz zunächst mal ganz anders verstanden, weil andersrum ist er mir sympathisch, so ist er mir fast schon unheimlich. Aber andersrum ist er mir eigentlich sympathisch, dass Sie sagen, um eine ordentliche Diagnose zu stellen, muss ich sozusagen diese ganzen normativen Komponenten der Interdisziplinarität, ne, die eine Rolle spielt, eben meinetwegen auch in der Pathologie, ne, um die verstehen zu können, also die Art und Weise, wie die Affekte ausagiert werden, ne, wie die selbst interpretiert werden von den Patienten, um das besser zu verstehen. Ne? Dafür ist sozusagen auch diese auf Normativität mit berücksichtigende Perspektive halt relevant. Mhm. Das war doch Ihr primärer Punkt. Mhm. Weil da, soweit würde ich ja auch sagen. Das, aber wenn man es umdreht.
Was meinen Sie mit umdrehen?
Also umdrehen heißt, wenn jetzt sozusagen diese normative Seite nicht mehr meint, das ist sozusagen ein Teil meiner wissenschaftlichen Arbeit als Psychiater, nämlich herauszufinden, wie ich den Menschen vielleicht therapieren kann oder sonst irgendwas, sondern ich interpretiere jetzt sozusagen mein Verhältnis zu dem Patienten selbst in der Form, dass ich sozusagen bewerten muss, was mir da gegenübersteht. Das ist ja was völlig anderes.
Ja, aber glauben Sie, Sie können Bewertungen außen vor lassen?
Das ist vielleicht wünschenswert, sie außen vor zu lassen. Und das ist der Punkt. Also da sehe ich nicht, was es sozusagen wünschenswert machen sollte, das jetzt sozusagen besonders zu betonen.
Die Praxis transparenter.
Das ist Fragen oder Fragen, aber ich muss mich eigentlich entschuldigen, weil ich habe jetzt einen Vortrag ums Laufen. Aber ich wollte nur sagen, das draußen lassen. Also grundsätzlich würde ich nicht glauben, dass es funktioniert im unmittelbaren Verhältnis von Patient und Psychiater. Das Intersubjektivitätskonzept setzt ja daran auf, dass es gleichsam in the long run funktionieren könnte. Also dass man gleichsam so etwas wie einen Prozess zulässt, wo natürlich dann mehrere Gutachter zugelassen sein müssen. Ja? Also nur in dieser gegenseitigen Problematisierung eines, was auch immer für ein hereingenommenes Vorurteil oder Werthaltung, einer Relativierung, einer Revision dieser ganzen Geschichte auf Dauer gestellt, würde sich gleichsam intersubjektiv dann diese Wertfreiheit herstellen lassen. Das ist ja die Idee auch jetzt bei der Wissenschaft, wie bringt man Objektivität in der Wissenschaft zustande. Niemals durch einen einzelnen Forscher, der kann noch so sehr bemüht sein, der wird seine Werte nicht los. Aber in der Long Run, intersubjektiv, wenn viele Wissenschaftler miteinander interagieren, ist auf Dauer gesehen vielleicht so etwas wie Objektivität angreifbar. Das also so habe ich verstanden bei Habermas, diese ganze Intersubjektivitätsdebatte. Ich muss mich entschuldigen.
Ja, unsere Zeit ist leider auch ab. Ich hoffe, dass Sie die Diskussion in der Pause fortsetzen können oder sonst nach dem Nachmittagssitzung. Ich freue mich nochmal bei Dr. Böttcher mit dem interessanten Vortrag.